Ja, wir tauchen heute Morgen nochmal ein in unsere Predigtreihe, die wir ja hatten in den letzten Wochen. Und zwar in zweites Buch Mose, da haben wir gehört, wie Gott den Mose berufen hat auf wunderbare Art und Weise und wie das Volk Israel aus der Sklaverei befreit wurde. Endlich nach all den Jahren in der Gefangenschaft endlich frei. Und an einem Tag ist das Ganze passiert, das Volk Israel darf losziehen. Und am Schilfmeer wurde es dann richtig spektakulär, als die Israeliten vor diesem Meer stehen und die Ägypter ihnen nachjagen und das Meer sich vor ihnen teilt. Der Weg ist frei und dann wird es erstmal wieder ein bisschen ruhiger. Ich weiß nicht, wer nach dem letzten Sonntag inzwischen so eine Wüstenreise gebucht hat. Ich habe tatsächlich drüber nachgedacht, aber diese Zeit für das Volk Israel, die war nicht so einfach. Und wir selbst erleben das auch, dass solche Wüstenzeiten gar nicht so ohne sind. Gut 2 Monate sind die Israeliten jetzt durch die Wüste gezogen und es befindet sich im 3. Monat nach dem Auszug aus Ägypten. Den Lagerplatz in Refidim haben sie verlassen und sie sind nun in der Wüste am Sinai angekommen. Und an diesem gleichnamigen Berg Sinai, der auch Horeb oder Berg Gottes genannt wird. Und wo das Volk Gottes also nun diesen Bund, von dem wir schon gehört haben, schließen soll, gemeinsam mit Gott diese große Sache, die 10 Gebote erhalten soll. Und sind nicht nur diese 10 Gebote, deshalb füllt sich das, was der Mose beim Dornbusch schon vorhergesagt bekommen hat, in 2. Mose 3, Vers 12, wo Gott gesagt hat, wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, dann werdet ihr Gott auf diesem Berg dienen. Und dieser Bund ist was ganz entscheidend Wichtiges im Verständnis des Volkes Israel, wenn wir verstehen wollen, was es mit dem Volk Israel auf sich hat und auch für unser Verständnis des Bundes, den Jesus Christus gebracht hat, diesen neuen Bund. Und der Mose, der tritt nun in so eine Art Mittlerfunktion des Volk Israel, die dürfen nur so bis zum Grund gehen und nicht weiter hoch, weil es ist gefährlich, wenn sie Gott sehen. Und der Mose vermittelt und bringt die 10 Gebote, nicht nur die, sondern insgesamt 613 Gebote, ganz schön viel. 11 Monate sind sie an diesem Berg und sie bekommen all diese Gebote. Es erstreckt sich vom 2. Buch Mose 19 bis ins 4. Buch Mose Kapitel 10 hinein. Und erst dann heißt es, sind sie von dort wieder aufgebrochen. Und ich weiß nicht, wer von euch diese Stelle schon mal gelesen hat. Manche nehmen sich ja so vor, mal die Bibel von Anfang an so zu lesen. Und spätestens ab dieser Passage wird es schon echt mühsam. Und ich habe mich auch manchmal schon so bei dem Gedanken ertappt, dass ich mich gefragt habe, warum ist das eigentlich alles so ausführlich? Ich lasse das manchmal von den Konfirmanden so aufschlagen, zu gucken, was ist Altes Testament und was ist Neues. Wir sehen immer, das ist ganz schöner Unterschied. Warum wird es alles so ausführlich beschrieben und warum sind dagegen so manche Geschichten im Neuen Testament verhältnismäßig kurz? Was bedeutet überhaupt dieses Gesetz und was hat das Ganze, dieser Sinai-Bund, mit uns heute zu tun? Und das ist mein erster Punkt heute, die Bedeutung von diesen Gesetzen, die Bedeutung des Gesetzes. Und hier ist zunächst wichtig, dass dieses Gesetz wirklich dem Volk Israel gegeben wurde. Und es war gleichzeitig so eine Art Maßstab für die Gerechtigkeit Israels. Das heißt, daran hat Gott gemessen, ob das Volk wirklich in seinem Willen steht, ob es nach seinen Maßstäben lebt, ob es in seiner Herrschaft ist oder eben nicht, ob sie nach seinen Willen tun. Und ganz wichtig, das Gesetz war auch damals schon zeitlich begrenzt. Das Gesetz war so lange begrenzt, bis der verheißene Retter, bis der Messias kommen würde. Und das lesen wir im Neuen Testament an vielen Stellen und es ist die Zeit, in der wir heute leben. dass da jemand kommen musste, der nicht das Gesetz bricht, weil Gott würde niemals seine eigenen Gesetze brechen, aber der das Gesetz vollkommen erfüllt und eine Rettung daraus bringt. Und das ist das, was Jesus macht. Jesus ist ja perfekt und er bringt eine Rettung daraus. Und es heißt ja bei Jesus, dass er so dieses Opferlamm Gottes ist, um was es hier geht. Dieses Gesetz war also zeitlich begrenzt, aber wenn es zeitlich begrenzt war, dann fragen wir uns ja vielleicht schon, was hat es mit uns heute zu tun? Und die Antwort auf diese Frage finden wir in Galater 3, Vers 19, da heißt es, aber warum wurde das Gesetz dann überhaupt gegeben, diese Frage? Es wurde gegeben, um den Menschen zu zeigen, dass sie schuldig sind. Das Gesetz des alten Bundes ist wie so eine Art Röntgengerät Gottes. Es hilft uns, eine Diagnose zu stellen, aber es bringt nicht die Heilung. Seine Aufgabe ist die Diagnose, nicht die Heilung. Wenn wir diese Gesetze anschauen, dann kommen wir ziemlich schnell, zumindest ich, zu dem Schluss, zu der Diagnose ungenügend. Ich schaffe es nicht, diese 613 Gesetze einzuhalten und das Volk Israel, das hat es auch nicht geschafft. Das sehen wir an vielen Stellen, das haben wir auch letzte Woche gehört. Es ist eine Diagnose über den Zustand der Menschen. Und diese Diagnose zeigt, dass wir Menschen das Ziel Gottes mit unserem Leben verfehlt haben. Dass wir das nicht schaffen, dieses Gesetz vollkommen zu halten. Und in der Bibel nennt man das auch Sünde. Die Diagnose ist die Sündhaftigkeit der Menschen. Selbst das Gesetz kann uns selbst nicht gerecht machen, aber es kann aufzeigen, dass jemand eben nicht gerecht ist. Und es ist ja kein leichter Gedanke, so in unserer Zeit, wo so viel Selbstgerechtigkeit auch herrscht, wo man so denkt, ach so, schlecht bin ich ja ehrlich gesagt nicht, wieder ein ganz guter Mensch, kriegst doch ganz gut hin, so reicht doch, was ich mache. Aber Jesus ist gekommen und wir leben nicht mehr unter dem Alten, sondern es hat etwas ganz Neues begonnen. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, und das lesen wir auch in Galater 2, Vers 16. Und doch wissen wir, dass der Mensch vor Gott nicht durch das Halten des Gesetzes gerecht gesprochen wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Durch diesen Glauben werden wir von Gott angenommen. Wir können für unsere Anerkennung vor Gott nichts tun, um die irgendwie zu steigern. Und Gott war es wichtig, dass wir diese Gesetze haben. Trotzdem war es ihm wichtig, um etwas Größeres zu verstehen. Und das ist mein zweiter Punkt heute Morgen. Das Gesetz des Mose, das ist ein Schatten des Neuen. Das lesen wir in Hebräer 10, Vers 1. Da heißt es, das Gesetz brachte also nur einen Schatten des Zukünftigen. Was ist es, so ein Schatten des Zukünftigen? Und ich habe mich gefragt, war es eine Bedingung für das Volk Israel, alle Gesetze zu halten, um frei zu sein? Um hier frei zu sein? Nein, das war es nicht, weil das Volk Israel war ja bereits frei, als es die Gebote und die Weisungen bekommen hat. Aber was bedeutet es für uns, diese Befreiung? Die Befreiung für uns ist der Tod von Jesus Christus und seine Auferstehung. Wir lesen in Kolosser 1, Vers 13, dass wir vor dem Tod Jesu in einem Reich der Finsternis gelebt haben. Damals waren wir Sklaven der Sünde, heißt es dort. Und in Römer 6 heißt, wir waren Sklaven, heißt es in Römer 6, wir waren Sklaven der Sünde. Wir waren nicht Sklaven der Ägypter, aber wir waren trotzdem Sklaven. Und wir wurden an einem einzigen Tag befreit, genau wie die Israeliten an einem Tag aus der Sklaverei befreit wurden. Und durch Jesu Tod ist es passiert. Jesus war das Opferlamm, das geschlachtet wurde beim Auszug. Und es ist interessant, dieses Blut an den Torbögen, als diese Plagen kommen und diese Kennzeichnung stattfindet. Ja, einmal so, einmal so. Es erinnert uns genau an dieses Blut von Jesus. Aber wie geht es jetzt weiter? Der Auszug, das Schilfmeer, das Wasser. Der Durchzug durch das Rote Meer wird in der Bibel mit der Taufe verglichen. Und zwar im 1. Korinther 10, Vers 2 heißt es, sie wurden getauft, die Israeliten, sie wurden getauft durch Mose. Hier heißt es, wir werden durch Jesus getauft. Wir sterben mit ihm und wir stehen mit ihm auf. Nach der Taufe sind wir neue Menschen, so beschreibt es die Bibel im Neuen Testament. Und wir sehen, dass mit der Taufe eine Erneuerung passiert, eine Erneuerung des Geistes. Und da gibt es so ein griechisches Wort dafür, das heißt Metanoia, dass mein Geist wirklich verändert wird, dass da eine Richtungsänderung stattfindet. Dass nicht nur irgendwie so etwas passiv an mir geschieht, sondern dass ich mich aktiv selbst für Jesus entscheide. Dass ich mich zu ihm hinwende. Und das ist genau das, was ihr Konfis bei der Konfirmation macht. Dass ihr zu diesem Ja, was Gott uns anbietet, dass wir unser Ja dazu sagen. Und wozu wir alle eingeladen sind, uns ihm hinzuwenden. Er hat dich befreit und wir dürfen diese Befreiung wirklich annehmen. Taufe im Neuen Testament ist das sichtbare Zeichen, dass Jesus zu mir gehört und dass ich zu ihm gehöre. Das Alte ist vergangen und wir haben eine ganz neue Identität. Und jetzt stehen wir hier. Was kommt hier jetzt wohl hin? Befreit sind wir schon. Manchmal denkt man ja so, ja, Gesetze irgendwie erfüllen, gibt es in vielen Religionen, dann ist man frei. Dieser Berg Sinai, der ist wirklich ein Sinnbild dafür, was am Pfingsten passiert. Das Gesetz ist ein Schatten von dem, was im Heiligen Geist passiert. Und diese Ereignisse, die finden exakt 50 Tage, diese Ereignisse am Berg Sinai, 50 Tage nach Passa, nach dem Auszug aus Ägypten statt. Also genau 50 Tage nach dieser Befreiung. Und die Juden, die feiern heute noch das Wochenfest, was sie daran erinnert, dass sie diese Gesetze Gottes auf dem Berg Sinai erhalten haben. Und es ist genau die gleiche Anzahl zwischen Ostern und Pfingsten, 50 Tage. Das Gesetz ist ein Schatten von dem, was das Neue gebracht hat. Und in Jeremia 31, Vers 33 steht, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Hier haben wir äußerlich, was hier innerlich passiert. Im Alten Bund haben wir eine äußerliche Beschneidung und hier heißt es, haben wir eine innerliche Beschneidung im Neuen Bund. In Hesekiel 11 heißt es, und ich werde ihnen einen neuen Geist geben. Ich nehme das Herz aus Stein aus ihrem Körper und ich gebe ihnen stattdessen ein Herz aus Fleisch. Und so ist dieser Sinai-Bund ein Abbild von dem, was der Geist in uns macht. Mega. Dort durfte die Heiligkeit Gottes nur der Mose sehen. Und hier dürfen wir alle, wirklich alle, dürfen wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Hier heißt es, sollen wir Gott ein Haus bauen, die Stiftshütte. Das wird mega ausführlich beschrieben, über 200 Gesetze, wirklich mühsam. Hier heißt es, sind plötzlich wir das Haus Gottes. Und als der Vorhang, wir hören bald diese Geschichte, als Jesus gekreuzigt wurde und da ist ja dieses Allerheiligste und als dieser Vorhang zerreißt im Tempel, da hat es nicht nur bedeutet, dass der Weg zu Gott jetzt frei ist und wir von nun an so einen direkten Zugang zu Gott haben, sondern das heißt auch, dass Gott jetzt herausgekommen ist. Er hat das Allerheiligste verlassen und hat Wohnung genommen bei uns. Es ist der Ort, wo er jetzt wohnen möchte, in uns. Das ist Pfingsten. Und die Frage ist nochmal, stehen wir jetzt eigentlich noch unter einem Gesetz? Wir stehen nicht mehr unter einem Gesetz, aber wir haben das Gesetz in uns. Wir haben das Gesetz in uns, was eine richtig tolle Nachricht ist für uns. Allerdings ist mir aufgefallen, ich habe es vorhin gesagt, Gesetze haben wir im Alten Testament. Ich habe mal recherchiert im Neuen Testament. Finden wir 1100 Imperative, also so Aussagen in Befehlsform. Also so Wünsche Gottes, Dinge, die ihm wichtig sind für unser Leben. Sind wir vielleicht doch noch unter einem Gesetz? Wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz, sondern wir haben das Gesetz in uns. Nicht das Gesetz von Mose, sondern Jesu Gesetz. Und das ist das Wunder, das ist der Wunsch Gottes, dass wir diesen Geboten in uns Raum geben. Das ist genau das Geheimnis, das da drin steckt. Dass nicht mehr wir die Gesetze hervorbringen müssen aus einem steinernen Herzen, sondern der Geist in uns, der wird es vollbringen. Und ich habe hier so einen alten Putzlappen dabei. Kennt ihr, wenn man das so mal einmal nass hatte, dann wird es ziemlich fest. Das Volk Israel hatte so ein festes Herz, so ein Herz aus Fleisch bekommen. Und wir haben das vielleicht auch, wir schaffen das nicht, diese 1100 Imperative, diese Befehlsformen umzusetzen. Wir schaffen es nicht. Aber was wir tun können, ist Folgendes. Wir legen uns in Gott und wir lassen uns von ihm beschenken. Wir bleiben in ihm. Das ist es, was im Neuen Testament gesagt wird. Und zwar Johannes 14, Vers 15. Wenn ihr in mir bleibt, heißt es dort, werdet ihr meine Gebote halten. Und dieses werdet, das müssen wir nicht so im Sinne einer To-Do-Liste verstehen, sondern das heißt es, ihr werdet es tun. Wenn ihr meine Nähe sucht, wenn ihr in mir bleibt, wenn ihr meine Gemeinschaft sucht, dann werdet ihr meine Gebote halten. Was für eine geniale Verheißung. Wenn wir in Gott bleiben, ihn von ganzem Herzen lieben und unseren Nächsten wie uns selbst, dann werden wir dieses Gesetz erfüllen. Und das ist der neue Bund. Das Gesetz im alten Bund ist ein Abbild von dem, was es heißt, im Leben, ein Leben im Geist zu haben. Aber wozu will Gott eigentlich, dass wir so viele Gesetze halten und danach leben? Warum will er, dass wir verwandelt werden, dass wir umdenken? Und das ist mein dritter und letzter kurzer Punkt. Das steht drin in diesem Kapitel 19 auch. Wir sind berufen, was Tolles zu sein, nämlich Könige. Und Priester. Wir sind berufen, Könige und Priester zu sein. So heißt es in Kapitel 19, Vers 5 und 6. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hört und meine Bundesweisung haltet, erweist ihr euch als mein Eigentum aus allen Völkern, denn mein ist die ganze Erde. und ihr erweist euch als ein Königtum von Priestern, als eine heilige Nation. Die Verheißung an das Volk Israel war, dass wenn ihr meine Gebote haltet, so hat es Gott gesagt, dann werdet ihr in dem Land wohnen, das ich euch schenken werde. Und ihr werdet dieses Land bekommen und ihr werdet ein gesegnetes Volk sein. Die Feinde werden vor euch fliehen, wenn ihr meine Gebote haltet. Was heißt es jetzt für uns? Wir sind auch Könige und Priester. Wir sind auch Könige und Priester. Wir sind dazu berufen, das zu sein in dieser Welt und in seinem Königreich, in Jesu Königreich, was hier schon beginnt auf dieser Erde und was in Ewigkeit bestehen wird. Seine gute Botschaft an andere weiterzugeben, so wie das Volk Israel damals. So steht es in 1. Petrus 2, Vers 9. Du aber bist ein auserwähltes Volk, ein königliches Priestertum, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum, dass du verkündigen sollst die Wohltaten dessen, der dich berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Wenn du dich also fragst, heute Morgen vielleicht auch, was ist meine Berufung? Was ist meine Bestimmung als Kind Gottes? Du bist berufen, seine Werke mit vollem Einsatz zu tun und Jesus in deinem Umfeld bekannt zu machen, Gottes Wort weiterzugeben, Menschen einzuladen, ihnen zu helfen, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht zu kommen. Du bist dazu aufgerufen, ihn zu repräsentieren, dort, wo du bist, in deinem Zuhause, in deiner Nachbarschaft, in deinem Arbeitsplatz, in deiner Schule. Gott hat die Israeliten damals nicht zum Selbstzweck erlöst, sondern mit einer klaren Bestimmung. Weil Gott will, dass viele Menschen zur Erlösung kommen durch Jesus Christus. Und weil diese Welt, wir sehen das so deutlich, diese Erlösung wirklich so dringend nötig hat. Und wen will er einsetzen als seine Botschafter? Dich und mich. Und diese Aufgabe, das ist eigentlich das Geniale, müssen wir nicht aus uns selbst heraus bewältigen, sondern der in uns lebt, der möchte es tun. Der wird es tun, wenn wir anfangen, ihm Raum zu geben, die Gemeinschaft mit ihm suchen und wenn wir uns von seinem Geist durchtränken lassen, dann wird das passieren. Dann wird sein Königreich größer und größer werden in dieser Welt. Was für eine wunderbare Verheißung. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.